Krebs geht immer von einer einzelnen Zelle aus. Diese Einsicht geht auf Rudolf Virchow zurück, den Leiter der Pathologie an der Berliner Charité.
Das kann man verstehen, wenn wir berücksichtigen, dass der Mensch aus Zellen überhaupt gebaut ist. Das ist noch gar nicht so lange bekannt. Das ist eine Erkenntnis von Virchow aus dem 19. Jahrhundert, der sagte, jede Zelle entsteht aus einer Zelle. Das heißt, wir sind ungefähr ein erwachsener Mensch aus bis zu 100 Billionen Zellen gebaut.
Dr. Hans-Joachim Gebest leitet den Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg. Krebs entsteht besonders in Geweben, in denen sich viele Zellen teilen. Das kann die Darmschleimhaut sein, die ständig Zellen abstößt. Ein Großteil des Stuhls besteht aus abgestorbenen Darmzellen. Das kann in der Lunge sein, aus der auch ständig Zellen mit dem Schleim nach draußen befördert werden. In der weiblichen Brust wird im Monatsrhythmus Gewebe aufgebaut und wieder abgebaut. Und im Knochenmark werden ebenfalls ständig Blutzellen gebildet. Insgesamt bildet der Körper in jeder Sekunde 50 Millionen Zellen neu.
Man muss sich vorstellen, dass bei dieser Fülle der Zellteilungen im Leben halt ganz normale Fehler passieren. Also nicht nur durch Umwelteinflüsse wie Strahlung oder Zellgifte, sondern einfach es passieren Fehler. Und wenn von den Kontrollmechanismen, die ja auch genetisch irgendwie gesteuert sind, wenn diese Kontrollmechanismen fehlerhaft werden oder sind, kann man sich vorstellen, dass fehlerhaft geteilte Zellen oder geschädigte Zellen oder Zellen, die ein bösartiges Potenzial haben, sich weiterentwickeln können und sich vermehren können zum Nachteil der anderen Zellen.
Aber normalerweise klappen die Zellteilungen verblüffend gut, weil eben auf den verschiedenen Arbeitsebenen Kontrollen eingezogen sind. Wenn bei einer Zellteilung zum Beispiel der Text des Erbguts verdoppelt worden ist, dann wird noch einmal Buchstabe für Buchstabe kontrolliert, ob auch nichts verloren gegangen ist, aber auch nichts hinzugekommen ist im genetischen Text.
Nach bestimmten Schritten der Zellteilung wird angehalten und geschaut, ist das Erbmaterial komplett verdoppelt, ist das Erbmaterial exakt verdoppelt und so weiter. Diese Checkpoints sind also Qualitätskontrollstellen, wo auch entschieden wird, ob repariert werden muss oder ob die Zelle im Zweifelsfalle auch in den sogenannten Zelltod geschickt wird, in die Apoptose. Das heißt, diese Zelle darf sich nicht weiter vermehren.
Es mag sich verblüffend anhören, dass Zellen Selbstmord begehen können. Aber ohne den programmierten Zelltod wären zahlreiche Strukturen im Körper unmöglich. Der Embryo hat zum Beispiel noch Händchen, die wie kleine Paddel aussehen. Zwischen den Fingern spannt sich eine Haut. Diese Haut muss abgebaut werden, damit getrennte Finger entstehen können, durch programmierten Zelltod. Dr. Maximilian Puy arbeitet an der Klinik für Nuklearmedizin der Universität Gießen.
Ein Beispiel, das jeder kennt, ist hier sicherlich die Knochenheilung nach einer Fraktur, nach einem Bruch, wo sich auch zunächst mal überschießend Material bildet, der sogenannte Kallus, der dann eben später auch wieder nach Wiederherstellung der Knochenstruktur abgebaut wird, sodass der Knochen seine korrekte Form wiederbekommt. Das sind Vorgänge, die eben auch mit Abbauvorgängen verbunden sind. Und bei allen solchen Abbauvorgängen ist eben die Fähigkeit der Zelle notwendig, Selbstmord zu begehen quasi. Also sich selbst abzuschalten, um eben die korrekte Struktur des Ganzen wieder herzustellen.
Krebszellen sind Zellen, die den Befehl zum Selbstmord ignorieren. Ein großer Teil der Chemotherapeutika in der Krebstherapie wirkt denn auch dadurch, dass sie die Krebszellen trotzdem mit aller Macht in den Selbstmord treiben, etwa indem sie ihr Erbgut verkleben. Auch die Wirkung der Strahlentherapie, so hat sich herausgestellt, beruht zu einem guten Teil darauf, dass sie Krebszellen zum Selbstmord anregt.
Durch die ionisierende Strahlung werden die Zellen nicht unbedingt direkt sozusagen tödlich geschädigt, sondern häufig ist es so, dass nur sozusagen Verletzungen des Zellorganismus entstehen, die dann aber ein weiteres normales Existieren der Zelle nicht mehr erlauben, sodass in der Zelle die sogenannte Apoptose, also der Zellselbstmord, eingeleitet wird und die eigentlich nicht tödliche Schädigung durch die Strahlung dann doch zum Zelltod führt, indem die Zelle selbst die Apoptose einleitet.
Worin aber genau besteht der Schaden, der den im Erbgut verankerten Zelltod unterbindet und zum Krebs führt? Es gibt Gene, die das Wachstum und die Teilung der Zelle regulieren. Genau genommen gibt es davon zwei Sorten. Die eine Sorte von Genen wirkt wie ein Gaspedal auf diesen sogenannten Zellzyklus. Die andere Sorte von Genen wirkt wie eine Bremse. Wenn solche Gene beschädigt werden, kann das zu einem unkontrollierten Wachstum führen, also zu Krebs. Oder, um im Bild zu bleiben, entweder wird viel zu viel Gas gegeben oder zu wenig gebremst. Beides kann zum Unfall führen. Deswegen hat sich leider der wenig glückliche Name Krebsgene für diese Art von Genen etabliert.
Man fragt sich natürlich, warum hat der Mensch Krebsgene in sich? Das ist natürlich eine Fehlbezeichnung. Also es gibt eine Gruppe von Genen, die halt im Zellzyklus einmal den Zellzyklus anheizen, das heißt die Zellteilung beschleunigen oder in Gang setzen. Und es gibt Gene, die halt zum Beispiel bei den Kontrollstellen dafür sorgen, dass fehlerhafte Zellen in die Apoptose, in den Zelltod geschickt werden. Und diese Gene, wenn die fehlerhaft sind, dann werden sie sozusagen zum Krebsförderer.
Fehlerhaft können die Gene aus vielen Gründen werden. Es gibt zum Beispiel Substanzen, die Krebs auslösen. Ein Gift, das Schimmelpilze bilden, das sogenannte Aflatoxin, ist die stärkste bekannte krebserregende Substanz. Am gefährlichsten ist aber in der Praxis Tabakrauch. Robert Proctor ist Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Staatsuniversität von Pennsylvania und hat die Geschichte der Krebsforschung erkundet.
Lungenkrebs war so rare.
Lungenkrebs war so selten im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, dass die Ärzte, wenn sie je einen Fall zu Gesicht bekamen, alle Medizinstudenten zusammenholten und sagten: Schaut euch diesen Lungenkrebs an. Ihr werdet möglicherweise nie wieder einen in eurem gesamten Leben sehen. Bis 1900 waren nur 143 Fälle von Lungenkrebs weltweit bekannt geworden. 143 insgesamt. Heute sterben in den Vereinigten Staaten 150.000 Menschen jedes Jahr an Lungenkrebs. In Deutschland sind es 50.000 Menschen. In den meisten Teilen der Welt ist er die wichtigste Ursache für Krebstod. In der Hauptsache wegen der Zunahme des Rauchens. Das Rauchen beginnt massiv Anfang des Jahrhunderts. Und in den 20er Jahren beginnen Ärzte in Deutschland, den starken Anstieg des Lungenkrebs zu erkennen. Aber sie wissen nicht, was ihn verursacht.
The rapid increase of lung cancer, but they don't know what's causing it.
Tabakrauch enthält über 4000 verschiedene Chemikalien, darunter stark krebserregende Substanzen wie Nitrosamine, Benzol oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Sie schädigen in den Lungenzellen das Erbgut, darunter eben auch die sogenannten Krebsgene. Das Ganze ist aber ein zufälliger Prozess, ein Lotteriespiel. Deswegen gibt es immer wieder auch starke Raucher, die bei guter Gesundheit uralt werden. Und es gibt Menschen, die Sport treiben, gesund essen, vor Zigaretten nichts als Ekel empfinden und trotzdem an Krebs erkranken. Krebs sei halt eine Sache von Zufall und Risiko, sagt deswegen Hans-Joachim Gebest.
Wenn man dann davon ausgeht, dass je länger man lebt, desto mehr Zellteilung man hat, ist irgendwie auch logisch, dass mit der Anzahl der Lebensjahre Krebs häufiger ist. Insofern, es gibt zwei große Formen von Krebs. Es gibt diesen Kinder- und Jugendlichenkrebs, der eine ganz andere Genese hat und auch viel seltener vorkommt. Und ansonsten ist Krebs in der Tat eine Erkrankung des älteren Menschen.
Professor Martin Leo Hansmann ist Direktor des Senckenbergischen Instituts für Pathologie der Universität Frankfurt. Der Pathologe ist es leid, ständig mit den Gerichtsmedizinern aus dem Fernsehen verwechselt zu werden. Mit Leichen hat er bei seiner Arbeit eher wenig zu tun. Als Pathologe schaut er sich Gewebeschnitte unter dem Mikroskop an, und er muss dann entscheiden, das ist Krebs oder das ist kein Krebs.
Das Gewebe wird in der Regel zu uns gebracht. Das wird entsprechend aufbereitet, entweder während der Operation als Schnellschnitt, als Gefrierschnitt. Und wir beurteilen dann den histologischen Schnitt. Und in dem histologischen Schnitt sehen wir die Zellen, die Zellverbände. Und wir können aufgrund der Struktur dieser Zellen gut erkennen, ob es sich um gutartige Zellen handelt oder ob diese Zellen bösartig transformiert sind.
Wenn sich in einem Gewebe besonders viele Zellen teilen, liegt höchstwahrscheinlich Krebs vor. Dann sind da die Chromosomen, das sind die Pakete, in denen das Erbgut verpackt ist. Eine normale menschliche Zelle hat 46 Chromosomen. In Krebszellen herrscht aber genetisches Chaos. Sie enthalten mehr als 46 Chromosomen, oder aber ganze Stücke sind abgebrochen, andere Stücke unsinnig vervielfältigt oder vertauscht. Mit verschiedenen Antikörpern kann Professor Hansmann außerdem die Zellen markieren und durch eine Farbreaktion leuchten bestimmte Gene oder andere Moleküle rot auf. So kann er den behandelnden Ärzten gleich einen Hinweis liefern, welche Medikamente wahrscheinlich wirken werden und wie gut die Überlebensaussichten sind. Gefährlich wird es immer, wenn der Tumor Metastasen bildet.
Wenn sich der Tumor an der Oberfläche zunächst entwickelt, also an der Oberfläche einer Schleimhaut, dann hat er in der Regel noch nicht die Eigenschaft, auf dem Blutweg sich ausbreiten zu können. Das heißt, es muss eine Membran durchbrochen werden, das ist die sogenannte Basalmembran, wo die Schleimhäute mit zum Bindegewebe abgegrenzt sind. Und wenn die durchbrochen ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Tumor potenziell in der Lage ist, Metastasenabsiedlungen zu bilden.
Krebszellen sind nämlich unsoziale Wesen. Sie hören nicht mehr auf die Signale ihrer Nachbarn und verlassen ihr angestammtes Gewebe.
Es kann durchaus sein, dass das klumpenförmige Verbände sind, die sich so in die Umgebung vorschieben. Vielfach dissoziieren die Zellen aber auch und wandern einzeln quasi so in Scharen durch das Bindegewebe durch in Gefäße hinein und gewinnen dann Anschluss ans Blutgefäßsystem bzw. ans Lymphgefäßsystem und können sich dann entsprechend anderswo wieder anlagern und zu Tumoren auswachsen.
So kommt es, dass Metastasen sich häufig in Lymphknoten ansiedeln. Und noch eine Grenze überwinden Krebszellen. Im Inneren der chaotisch wachsenden Zellmasse eines Tumors herrscht schnell Sauerstoff- und Nährstoffmangel. Dort müssten die Krebszellen eigentlich rasch zugrunde gehen. Unter diesen Bedingungen kommt es aber auch zu zahlreichen Mutationen. Und darunter können auch Mutationen sein, die das umliegende Gewebe zwingen, Blutgefäße sprießen zu lassen.
Der Tumor ab einer bestimmten Zellzahl muss er eine Versorgungsstruktur haben. Das heißt, er kann Stoffe produzieren, Signalstoffe, die dazu führen, dass Blutgefäße gebildet werden, damit der Tumor versorgt wird.
Das sind noch längst nicht alle Mutationen auf dem Weg zu einem voll ausgewachsenen Tumor. Bis es soweit ist, sind mindestens 6 verschiedene Mutationen passiert, häufig noch mehr. Und außerdem haben zahlreiche Sicherungen des Körpers versagt, die normalerweise die entarteten Zellen in den Selbstmord schicken würden.
Wir finden natürlich durchaus auch Vorformen des Krebses beim älteren Menschen, zum Beispiel sogenannte Adenome oder auch Polypen im Darm, die bei Patienten über 50 Jahre gehäuft auftreten, von denen wir wissen, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in Kolonkarzinome übergehen.
Krebs ist also eine Erkrankung einzelner Zellen, bei denen die Sicherungsmechanismen umso häufiger versagen, je länger ein Mensch lebt. Der skizzierte Entstehungsmechanismus sagt aber auch etwas darüber, was Krebs eindeutig nicht ist. Krebs wird nicht durch die Psyche ausgelöst. Viele Krebskranke erklären sich ihre Krankheit durch Verlusterlebnisse, sei es eine Scheidung, sei es der Tod des geliebten Partners. Da ist nur insofern etwas dran, als Krebs meistens in einem Alter ausbricht, in dem sich auch die Verlusterlebnisse häufen. An der sogenannten Krebspersönlichkeit aber, die so lange durch die Ratgeberliteratur geisterte, ist nichts dran. Eine bestimmte psychische Veranlagung kann nicht Krebs verursachen, egal ob nun jemand gerne besonders jähzornig reagiert oder aber depressiv.
Von den Studien her ist es doch eindeutig belegt, dass es keine Krebspersönlichkeit gibt und dass auch psychische Belastungen und auch Stress nicht zu Krebs führen.
Und noch etwas ist in der Vergangenheit weit überbewertet worden, meint Hans-Joachim Gebest vom Deutschen Krebsforschungszentrum, die genetische Veranlagung.
Es gibt sicherlich Familien, die Anführungsstriche Krebsfamilien sind, wo Krebsarten gehäuft auftreten. Es gibt einen kleinen Prozentsatz, 5-10% von Frauen, bei denen halt Mutationen vorliegen, die halt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu Brustkrebs führen. Aber generell muss man sagen, ist Krebs auch eine Sache des genetischen Zufalls.
Krebs kann also jeden treffen. Und bei der Vielzahl der Mutationen, die passieren können, und der Vielzahl der Sicherungsmechanismen, die im Körper versagen müssen, ist klar, dass es das Heilmittel gegen Krebs nicht geben wird. Die Krebsforscher befinden sich aber in einer undankbaren Lage. Sie haben durchaus erstaunliche Erfolge zu feiern. Doch die werden dadurch verdeckt, dass die Bevölkerung immer älter wird und dadurch immer mehr Menschen die Alterskrankheit Krebs entwickeln.